Ich nutze jetzt seit ein paar Wochen die Finanzguru-App und habe nicht nur einen viel besseren Überblick über meine Finanzen, sondern auch, und das finde ich wirklich praktisch, über all meine Verträge. Und das Beste, ich kann sie direkt über die App kündigen, ganz sicher und einfach.
Boah, das kenne ich so sehr, Fredi. Jeder von uns hat ja so ein paar kleine Abos, irgendwie Amazon Prime, Bild Plus, Netflix, RTL Plus, was auch immer. Und irgendwann verliert man den Überblick. Aber genau da hilft Finanzguru. Du siehst alles auf einen Blick, bekommst Erinnerungen und kannst, wie du schon sagst, das ganz einfach und sicher kündigen. Also wirklich mega praktisch. Und man kann seine Finanzen so richtig schön aufräumen.
Ja, das findest du ja immer so richtig gut. Und was ich noch richtig gut finde, ist, ich habe über die App endlich meine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, Nina.
Fredi. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich Fredi damit in den Ohren lag und ich bin total begeistert, weil sie ist die ganze Zeit davor zurückgeschreckt. Und jetzt?
Ja, ich weiß, ich habe mich ja immer von diesem ganzen Papierkram gedrückt, ne, weil ich auch nicht wusste, wie vergleiche ich die und so, aber Finanzguru hat mich da perfekt unterstützt. Ich habe eine Ansprechpartnerin bekommen, die hat für mich alles organisiert, die besten Anbieter rausgesucht, mit mir die Preise verglichen und mir auch mal alles verständlich erklärt. Und das Beste ist, sie hat den ganzen Papierkram gemacht, ich musste am Ende nur noch unterschreiben und der Service war von Finanzguru auch noch kostenlos.
Ja, saugut. Und mit Finanzguru Plus bekommst du auch Finanztipps. Und mal ganz ehrlich, wer braucht die denn nicht? Du kriegst Budgetvorschläge, deine Ausgaben werden in Kategorien unterteilt und du siehst ganz genau, wo du was ausgibst. Und dann wird das Sparen auch viel, viel leichter. Also, wenn ihr auch endlich den Überblick über eure Finanzen haben wollt, ladet euch die Finanzguru App runter, verknüpft eure Konten und dann habt ihr direkt alles auf einen Blick.
Um unseren Code zu aktivieren, geht ihr auf euer Profil, klickt oben rechts und gebt dann unseren exklusiven Gutscheincode ein, der da lautet SECRETS, alles groß geschrieben. Und damit bekommt ihr 3 Monate Finanzguru Plus kostenlos. Und normalerweise gibt es nur 7 Tage, aber für euch gibt es 3 Monate gratis. Danach kostet es nur 2,99 Euro im Monat.
Also nichts wie los und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Heute sprechen wir über eine der größten Skandale, die Social-Media-Welt in den letzten Jahren erschüttert haben. Es geht um keine geringere als Chiara Ferragni. Einst gefeierte Mode-Ikone, erfolgreiche Unternehmerin und unangefochtene Social-Media-Queen mit fast 30 Millionen Followern. Doch das Bild der perfekten Geschäftsfrau, der erfolgreichen Influencerin, die scheinbar immer alles im Griff hat und dabei tipptopp aussieht, bröckelt. Und zwar gewaltig. Erst der sogenannte Pandoro-Gate-Skandal, in dem sie angeblich Millionen mit einem Wohltätigkeitsdeal gemacht hat, der gar keiner war. Und jetzt auch noch die Schocknachricht. Ihr eigener Ehemann Fedez hat sie jahrelang hintergangen und betrogen. Da fragen wir uns natürlich direkt, war ihre Liebe eine scheinbar perfekte Inszenierung für die Öffentlichkeit oder war sie echt? War irgendwas echt davon? Was ist eigentlich passiert? Und wie kann Chiara sich vielleicht jetzt sogar noch retten? Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und bevor wir auf diese ganzen krassen Sachen eingehen, das ist schon doll, ne? Also ich habe in der Vorbereitung wirklich gedacht, das ist einfach nur heftig. Das ist wirklich wie so eine schlechte Soap eigentlich, was da im Hintergrund alles passiert ist. Fangen wir aber mal ein bisschen vorher an oder ein bisschen weiter vorne mit Chiara und ihrem Leben und ihrem Aufstieg eigentlich. Also sie wurde 1987 in Cremona in Italien geboren und erlangte Bekanntheit durch ihren 2009 gestarteten Modeblog The Blonde Salad. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals auf diesen Blog gestoßen bin. So, ich weiß nicht, da war ja wirklich all das. Da gab es noch kein Instagram so groß. Ich weiß gar nicht, glaube ich sogar. Es gab das alles noch nicht, diese Social-Media-Kanäle. Das heißt, irgendwie war sie im Prinzip die Vorreiterin von all dem, was jetzt heutzutage so besteht, ne? Und sie fing an damals tatsächlich bei Flickr. Das war so ein Fotoservice-Seite im Prinzip, wo du dir so Fotos einfach angucken konntest, so Inspiration. Ein bisschen ähnlich wie Pinterest heute. Mhm. Da ein Foto von sich in einem Outfit irgendwie gepostet. Und diese Fotos hat damals ihr Ex-Freund gemacht, da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall fing das so an und dieses Foto ging dann irgendwie viral und daraufhin hat sie halt diesen Modeblog gestartet und hat sich wirklich eine extrem erfolgreiche Karriere als Unternehmerin und Influencerin dadurch aufgebaut. Und Fedez, ihr Mann oder Ex-Mann ja jetzt, der mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia heißt, ist 1989 in Mailand geboren und der ist ein bekannter italienischer Rapper und Musikproduzent. So. Das sind die zwei, die sich wirklich, die waren im Prinzip, waren die Angelina Jolie und Brad Pitt aus Italien, ne? Also die waren schon ein Big Deal, kann man gar nicht anders sagen. So, und Chiaras Blog, um darauf nochmal einzugehen, der wurde halt wirklich immer, immer größer und erfolgreicher, weil sie einfach die Erste war. Sie war die Erste, die damals damit gestartet hat. Und man muss das überlegen, im Oktober 2009 hat sie mit ihrem Ex-Freund zusammen, der dann immer die Fotos von ihr gemacht hat, Ricardo, 10 Euro investiert und die haben diesen Blog halt einfach gestartet für 10 Euro. Ja, und dann ging das einfach wirklich dadurch, dass die, wie gesagt, die Erste war, die sowas jemals hatte, hat die direkt super viele Kooperationsanfragen bekommen von super vielen Brands und ganz viele hat sie abgelehnt. Und dadurch wurde sie so schnell exklusiv und begehrt von ganz vielen Marken, weil man halt wusste, ey, diese Frau nimmt nicht alles an und wenn die was annimmt, dann muss das krass sein. Und deswegen wollten total viele mit ihr zusammenarbeiten. Und das ging richtig schnell. Also wenn wir jetzt mal überlegen, 2009 im Oktober hat sie diesen Blog kreiert. 2010 war sie dann schon Gast bei den MTV Awards. 2011 hat sie ihre eigene Showlinie auf den Markt gebracht. Krass. So, ne? Das sind ja Steps, die sind heutzutage gar nicht mehr so schnell möglich, weil du viel zu viel Konkurrenz hast. Und bei ihr damals war natürlich so, die konnte da so durchflutschen, weil sie war die Einzige. 2012 haben sie und Ricardo sich dann getrennt, aber weiterhin zusammengearbeitet. 2014 war sie Gastjurorin bei der 13. Ausgabe von Project Runway. Und 2015, und ich würde sagen, das war so ein bisschen der Moment, der ihr dann auch die Krone aufgesetzt hat, war sie die erste Modebloggerin, die es auf ein Cover der Vogue, nämlich der Vogue Spanien, geschafft hat. Ne? Und spätestens da wusste jeder, wer Chiara Ferragni ist. Ne? Und in der Zeit hat ihr Blog einen Umsatz von 8 bis 10 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Und am Ende diente sie sogar als Vorlage für eine Fallstudie der Harvard Business School. Also überleg dir das mal. Ne? Eigentlich so eine, ich sag jetzt mal, so eine kleine Modemaus, ne, die irgendwie einfach nur Interesse für Mode hat und sich gut kleidet, die Fotos von sich hochlädt aus Spaß und dann so krass, so schnell hochsteigt, dass sie sogar so ein Fallbeispiel der Business School von fucking Harvard wird. So,
ja, manchmal muss man echt einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und einfach eine Idee haben und es tun, ne?
Ja. Wahnsinn. Absolut, ja. So, 2016 kam dann Online-Shop hinzu, also man merkt schon, die hat sich ihr Imperium immer weiter aufgebaut und immer größer gemacht, ne? Im selben Jahr, also auch 2016, wurde sie von Forbes in die Liste der 30 unter 30 aufgenommen. Oh, sie erhielt eine eigene Version von Barbie von sich, ne? Also es gab eine Chiara Barbie und so. Und dann ging es weiter, dass sie halt modelte bzw. Kooperationen hatte mit Riesenbrands wie Intimissimi, Swarovski, Pantene, Dior, Louis Vuitton, also you name it. Und die war dabei irgendwie. Jeder wollte mit der zusammenarbeiten. Und Fedez, um das nicht wegzuignorieren, der war oder ist genauso erfolgreich, vor allem in Italien, ne? Also er ist Rapper, vor allem eben in diesem Land sehr groß. Er hat mehrfach Platin schon bekommen, hat ein eigenes Musiklabel, war Juror bei X-Factor Italien. Er produziert Sachen, also der ist genau so ein Riesendeal. Und man kann wirklich sagen, die zwei haben sich zusammen ein krasses Imperium aufgebaut. Ja, aber da auch da fangen wir erstmal ein bisschen weiter vorne an, nämlich wie haben die zwei sich überhaupt kennengelernt und wie hat das alles angefangen? Also Chiara und Fedez kamen im Oktober 2016 zusammen. Er hatte damals die Beziehung mit einem Kussfoto der beiden auf Instagram öffentlich gemacht. Und Chiara hat damals der italienischen Grazia erzählt, dass die beiden sich kennengelernt haben durch einen seiner Songs. In dem rappt er nämlich, ich übersetze das jetzt mal und zitiere, der Hund von Chiara Ferragni hat eine Fliege von Vuitton und ein Halsband mit mehr Glitzer als die Jacke von Elton John. Und sie hat daraufhin ein Video gepostet, wo sie die Strophe dieses Liedes mitgesungen hat. Und er hat sie daraufhin kontaktiert. Also es ging dann alles bei Social Media los. Und ja, dann haben die sich kennengelernt, getroffen. Und kürzeste Zeit später, also das war im Oktober 2016, wo die zusammengekommen sind. Im Mai 2017 haben die beiden sich dann schon verlobt. Und dieser Moment, der ging natürlich auch viral, weil wenn zwei so Riesenstars irgendwie voneinander treffen, dann explodiert es ja förmlich. Fedez ging während einem seiner Konzerte in Verona vor einem Riesenpublikum vor ihr auf die Knie. Und das war natürlich dann auch so das Ding, also das ist auch komplett eingeschlagen wie ein Meteorit. Und ja, wie soll es auch anders sein? Es ging genauso weiter, wenn zwei bekannte Menschen zusammenfinden, dann wird diese Hochzeit natürlich auch mega fett. Und so kam es.
Aber die Hochzeit sah so schön aus. Oh mein Gott. Ja. Das hatte Chiara, die hatte so ein Kleid von Dior an. Ein absoluter Traum. Also es war ja wirklich unglaubliche Bilder. Wahnsinnig schön.
Ja, aber hinter den Kulissen, so viel kann ich jetzt gerade hier schon mal anteasen, war es nicht alles so schön, aber von vorne. Am 1. September 2018 fand diese augenscheinlich traumhafte Hochzeit auf Sizilien statt. Sie dauerte 3 Tage. Für dieses Event gab es einen eigens kreierten Hashtag, unter dem bis heute mehrere 10.000 Fotos gepostet wurden. Also so fing die Absurdität schon an. Chiara hat insgesamt 3 eigens für sie designte Kleider von Dior getragen. Das während der Zeremonie ist, glaube ich, das, was du meinst, Friedi, ist in der Tat sehr schön. Die anderen beiden sind aber auch richtig schön. Also die sind alle schön. Die Feier war bis ins kleinste Detail durchgeplant. Es gab einen Vergnügungspark, es gab Maskottchen von den beiden sozusagen. Es gab ein Feuerwerk und alles, was man sich irgendwie gefühlt vorstellen kann. Ich habe jetzt meine Meinung dazu. Die will ich einmal gerne kurz hier droppen. Ich finde, alleine daran merkt man schon, dass ich sage, es wurde alles bis ins kleinste Detail durchgeplant und alles war irgendwie, also es ist natürlich, aber das ist wahrscheinlich auch Fluch und Segen zugleich, wenn du so ein Internetstar, sage ich jetzt mal, bist, dann machst du vieles oder alles in deinem Leben auch für die Öffentlichkeit. Und da fängt mein Problem schon an tatsächlich, weil man kann sich bei all diesen Menschen, die so bekannt sind und die da so krass im Internet performen, nie wirklich sicher sein, was ist jetzt wirklich echt und was ist einfach die Show. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Vor allem gibt es ja auch Promis, die sehr persönlich geheiratet haben, wo nicht so viel an die Öffentlichkeit gekommen ist. Also ich meine, weil du es auch mal mit Angelina Jolie und Brad Pitt verglichen hast. Ja, es ist damals ein Bild, glaube ich, rausgekommen oder es gab eine kleine Bilderstrecke von denen. Aber so richtig die Party an sich war ja schon dann doch sehr exklusiv und sehr, sehr privat. Und es heiraten ja auch andere sehr prominente Menschen mit unfassbaren Kleidern, wahrscheinlich mit unfassbaren Partys, wo du nichts von mitbekommst, ne? Also ja, es war schon, und wenn du jetzt auch schon sagst, mit eigenen Maskottchen von den beiden, also schon sehr Chiara und Fedez geprägt.
Ja, und irgendwie halt vieles, aber da komme ich jetzt gleich nochmal drauf auch zu sprechen, weil ich mich natürlich gefragt habe, so, was davon ist wirklich, wenn man sagt, okay, wir teilen das, weil es uns Spaß macht und was ist davon, wir teilen das, weil uns das unfassbar viel Geld bringt, ne? Mhm. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also die zwei haben zwei gemeinsame Kinder, um irgendwie das Paket komplett zu machen. Wenige Monate vor der Hochzeit 2018, nämlich im März, kam Sohn Leona auf die Welt und im März 2021 folgte dann Tochter Victoria. Alles wirkt also irgendwie bis hierhin wie im Kinderbuch. Das Power-Couple, zwei bekannte Personen, die aufeinandertreffen, beide mächtig, einflussreich. Zusammen haben sie rund 43 Millionen Follower auf Instagram und sind irgendwie eins der größten Social-Media-Paare aller Zeiten. Und jetzt kommt das, was ich gerade meine, wie viel sie mit ihrer Beziehung verdient haben, ist nicht klar, weil die sprechen ja alle nie wirklich über Geld. Aber Experten sind sich einig, dass vor allem, und jetzt kommt's, Hochzeiten und Kinder für Internetstars ein Millionengeschäft sind. Das heißt, in dem Moment, wo, sag ich jetzt mal, also das ist ja ein Phänomen, das beobachte ich zum Beispiel auch bei Insta voll krass. Du hast jetzt, sagen wir mal, irgendwie einen Influencerin, Influencer, wie auch immer, der erzählt sein ganzes Leben der ganzen Welt und dann kommt irgendwann, dann kommt auf einmal dieses typische Love Story, wir haben uns da und da kennengelernt, wir sind so toll zusammen und alles toll, wir machen jetzt alles zusammen. Dann verbünden die sich und dann ist aber diese Geschichte ja dann auch irgendwann auserzählt. Dann kommen irgendwelche persönlichen Schicksale hinzu, um da nochmal ein bisschen Spice reinzugeben und dann kommt irgendwann Hochzeit, die wird komplett öffentlich gemacht und alles ganz groß. So, und so war es halt, also man kann ja wirklich sagen, Chiara war das Vorbild aller, weil genauso lief es halt bei ihr auch. Und das ist es halt, und das finde ich so traurig eigentlich, weil du weißt halt, mit dieser Hochzeit haben die so viel Kohle gemacht und mit diesen Kindern verdienen die Geld, weißt du, und das wird alles geteilt und so bei denen halt auch. Und die hatten sogar jetzt ihre Reality-Show auf Amazon, The Farangness, eine Mischung der beiden Namen quasi. Aha. Da haben die ihr Familienleben gezeigt, von vorne bis hinten alles einfach. Ne? Mhm. Die wussten halt schon, wie sie es machen müssen.
Eigentlich haben das ja die Kardashians vorgemacht, muss man ja sagen. Mhm. Und eigentlich, nee, die allerersten waren ja mit Reality-Show, waren ja Paris Hilton.
Stimmt.
Und Nicole Richie. Aber das ja. War super funny.
Ja, das fand ich auch gut. Ja, das fand ich auch gut.
Also es gab es halt auch schon vorher, sage ich erstmal. Und es war auch vorher schon erfolgreich.
Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, also so kann man es auf jeden Fall zusammenfassen, dass Chiara so die war, die wirklich im Internet, bei Social Media halt eben so die Vorreiterin war, ne? Und das Vorbild vieler Influencer wahrscheinlich am Ende. Aber so wie so oft ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn hinter den Kulissen gab es natürlich auch da Probleme. Mittlerweile weiß man, es ging komplett anders zu. Währenddessen hat man auch schwierige Zeiten natürlich mitbekommen, die gehören dazu. So hatte Fedez zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs und lag im Krankenhaus. 2022 wurde er operiert. Chiara war in dieser Zeit immer an seiner Seite. Beide haben zusammen gekämpft und das konnte man natürlich dann irgendwie auch verfolgen. Dann gab es eben diesen Skandal, den du jetzt gleich erzählen wirst, Friedi, der ja bis in die heutige Zeit hineinreicht. Und eben, so ist es nun mal auch. Im vergangenen Jahr haben die beiden sich überraschend getrennt und jetzt kamen auch Details dazu an die Öffentlichkeit. Aber dazu gleich mehr. Gehen wir erstmal auf den Business-Part ein. Friedi.
Ja, also Ich finde es ein sehr schöner Spannungsbogen. Genau, also wie du schon gesagt hast, ne, Chiara Ferragni war mehr als eine Influencerin. Sie war eine Marke und sie hat es natürlich dann auch geschafft, sich als perfekte Geschäftsfrau zu inszenieren. Und sie war halt einfach das Aushängeschild wirklich von unzähligen Luxusmarken. Also wirklich von Dior bis Chanel, Coca-Cola, L'Oreal, Procter & Gamble. Also ganz viele internationale Konzerne war sie das Gesicht davon. Und sie hat sich ja immer so krass nahbar gegeben und glaubwürdig. Und ich meine, ich habe ihr auch eine Zeit lang gefolgt, weil ich fand sie auch sympathisch. Bin ich ganz ehrlich. Und sie war halt einfach nicht nur Influencerin der ersten Stunde, sondern auch einfach eine der größten Influencerinnen. Und dann kam, wie gesagt, der Skandal, der alles veränderte. Und dieser Skandal hieß in Italien das Pandoro-Gate. Es ist November 2022 und Chiara Ferragni kündigt eine neue Zusammenarbeit mit dem italienischen Traditionsunternehmen Balocco an. Es geht um einen Pandoro und ein Pandoro ist ein klassischer italienischer Weihnachtskuchen. Und dieser Pandoro, den sie aber natürlich angekündigt hat, war nicht irgendeiner, sondern ein ganz besonderer, weil sie gesagt hat, ein Teil der Erlöse soll krebskranken Kindern zugutekommen. Und es war einfach eine Charity-Aktion, die perfekt inszeniert war. Die Verpackung war mit Ferragnis Logo und Namen gebrandet. Sie teilte emotionale Instagram-Posts, die halt suggerierten, dass mit jedem Kauf von diesem Weihnachtskuchen kranken Kindern geholfen wird. Die Medien berichteten natürlich darüber, über diese Initiative. Und es war einfach irgendwie so das perfekte Weihnachtsmärchen. Na, jetzt zu Weihnachten, tut was Gutes, weil Weihnachten ist ja auch die Zeit, wo wir am meisten spenden in Deutschland, also wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern überall. Das ist ja die Zeit, wo wir mal tiefer in die Tasche greifen und auch nochmal gerade Kindern was Gutes tun wollen. Und das hat Chiara, muss man so sagen, ausgenutzt, weil dann kam die Wahrheit ans Licht und die war wirklich bitter. Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM, ich spare mir jetzt die lange Ausführung, wofür AGCM steht, enthüllte Ende 2023, von den Millionen, die durch den Verkauf des Kuchens eingenommen wurden, ging nicht ein einziger zusätzlicher Cent an das Krankenhaus. Die einzige Spende an die Kinderklinik Regina Margherita in Turin betrug 50.000 Euro. Die Summe war bereits vorab fest vereinbart worden. Also war das nicht so, dass du für jeden Kuchen, den du gekauft hast, Chiara und ihre Unternehmen gespendet haben, sondern die haben vorher gesagt, alles klar, wir machen da übrigens gerade so eine ganz tolle Aktion. Wir geben euch von den Erlösen 50.000 Euro und den Rest haben die sich halt literally in die Tasche gesteckt. Das wurde aber anders kommuniziert bzw. anders suggeriert und genau das wurde ihr zum Verhängnis, weil natürlich sie es hat wirken lassen, als würde sie jeden Cent spenden, was aber faktisch nicht der Fall ist. Dann gibt's auch so Zitate von der italienischen Wettbewerbsbehörde. Sie schrieb zum Beispiel ganz offiziell, die Firmen von Chiara Ferragni verdienten mehr als 1 Million Euro, ohne etwas davon an das Krankenhaus zu zahlen, also on top zu diesen 50.000. Mit anderen Worten, diese Charity-Aktion war halt nichts weiter als eine raffinierte Marketingkampagne, die ihre Unternehmen enorm bereicherte. Und es war natürlich irgendwie einfach, finde ich, eine sehr perfide Mischung und die Fans haben sich, und das finde ich auch absolut nachvollziehbar, betrogen gefühlt. Und normalerweise kostet ein Pandoro in Italien ca. 3,70 Euro. Natürlich hat der Ferragni Pandoro satte 9 Euro gekostet. Und durch diesen Aufpreis, sage ich jetzt mal, haben halt die Kunden geglaubt, tun sie was Gutes. Weißt du, bevor sie jetzt irgendwie einen Check oder eine Überweisung machen, haben sie gedacht, komm, statt 3,70 Euro bezahle ich jetzt mal 9 Euro und tu halt Kindern was Gutes. Aber in Wahrheit landete das Geld halt eben in Chiaras eigener Tasche. Und wie gerade gesagt, der Kinderklinik waren 50.000 Euro oder mit denen waren 50.000 Euro abgesprochen gewesen. Sie hat natürlich viel mehr Geld damit eingenommen und dieses Mehrgeld ist bei ihr in der Tasche gelandet und nicht in der Kinderklinik.
Weißt du, was ich daran so schlimm finde? Es ist nicht so, als bräuchte sie das Geld. Weißt du, was ich meine? Als wäre das irgendwie jetzt eine krasse Leistung, die sie gemacht hat und dafür steht ihr auch jeder Cent zu und sie braucht es. Nein, diese Frau ist so unfassbar reich, ja, die hat so viel Geld, die verdient wahrscheinlich nur vom Atmen verdient die so viel Geld und dann finde ich es so bitter, dass du etwas so Schönes irgendwie ja verkaufst und suggerierst den Leuten, dass du dann einfach trotzdem dir damit auch die Taschen voll machst.
Ja, vor allem, sie wird später sich noch entschuldigen und sagen, das hat sie überhaupt nicht, das war überhaupt nicht extra, sie wollte das überhaupt nicht suggerieren, bla bla bla, weil irgendwann ist natürlich auch rausgekommen, dass es E-Mails gibt, wo man doch deutlich draus lesen kann, dass ihr schon bewusst war, dass sie sich in einer extremen Grauzone bewegt und sie dieses Risiko eingegangen ist.
Hey, die Frau ist nicht blöd, ne? Und das ist das Schlimme, die versuchen dann immer so einen auf irgendwie, es erinnert mich so ein bisschen an Finn Kliman, weißt du noch? Ja. Dass der da während Corona die Masken und dann am Ende auch irgendwie sich hat versucht rauszureden und da gab es ja auch diese E-Mail-Verläufe, wo der schwarz auf weiß geschrieben hat, so Krisen können auch Chancen sein, bla 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 und du denkst ja einfach nur so, Alter, ey, komm. Ja, voll. Also,
Bei Finn hatte jetzt natürlich keine Millionenstrafe. Ich glaube, der musste irgendwie hohen fünfstelligen Betrag bezahlen. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber bei Chiara Ferragni war das natürlich was ganz anderes. Also sie hatte ja mehrere Unternehmen. Ein Unternehmen, Fennis SRL, also eines ihrer Unternehmen, musste 400.000 Euro zahlen. Die TBS Crew SRL, die Firma hinter ihrer persönlichen Marke, erhielt eine Strafe von 675.000 Euro. Und der Hersteller Balocco wurde mit einer Strafe von 420.000 Euro belegt. Also die Summe aller Strafen war über 1,4 Millionen. Und die Wettbewerbsbehörde legte einfach allen drei Unternehmen unlautere Geschäftspraktiken zur Last. Dass der Kuchen deutlich teurer gewesen sei als ein normaler Pandoro, habe halt zur Irreführung der Kunden und Kundinnen beigetragen. Und was ich halt auch so krass finde, ist, dass dieser Pandoro-Kuchen nicht das einzige war, sondern Chiara hatte auch noch andere Kampagnen mit Ostereiern und einer Puppe. Und da gibt es oder da gab es möglicherweise ähnliche Muster. Ich glaube, das wird sich gerade angeschaut. Also vielleicht kommt da ja sogar noch was hinzu. Und dann natürlich, wie immer, gab es einen Aufschrei, sag ich mal, bei Social Media. Und Chiara hatte schon das Bedürfnis, sich dann zu äußern und hat ein Entschuldigungsvideo gedreht. Und dieses Entschuldigungsvideo hat alles nur noch schlimmer gemacht. Also sie saß da in so einem mausgrauen Strickpulli, also auf einmal ganz zurückhaltend auch und mit brüchiger Stimme und beinahe, also hat fast geweint und sagte sie halt auch, ich übernehme die Verantwortung und werde 1 Million Euro an das Krankenhaus spenden. Ne? Also dass sie gesagt hat, ich mache es, ich überweise das Geld einfach. Da sieht man mal, was du gerade meintest, wie viel Geld sie hat und wie einfach das für sie ist. So, ja, hier, nimmt die Million, ja. Und sie sprach von einem Kommunikationsfehler und solche Missverständnisse würde sie künftig vermeiden wollen und kündigte halt eben an, der Kinderkrebsstation in Turin 1 Million Euro zu spenden. Und zugleich erklärte sie auch den Beschluss des Kartellamts anzufechten und sich das Geld also zurückholen zu wollen. Und viele nahmen ihr diesen Auftritt einfach nicht ab, weil da gibt es ein entscheidend kleines Detail, das ihre Entschuldigung so ein bisschen ins Leere laufen ließ, weil sie wollte sich das Geld, also sie wollte diese Million bezahlen, ne? So, ich bezahle jetzt die Million an das Kinderklinikum und wollte sich diese Million aber von ihren eigenen Firmen zurückholen. Bedeutet, sie wollte genau die Summe, die sie als Strafe zahlen musste, durch eine Spende neutralisieren und sich so als großzügige Wohltäterin präsentieren. Und das war natürlich, ja, ein Shitstorm epischen Ausmaßes. Das haben die Leute natürlich direkt durchblickt und fanden es echt einfach nur scheiße.
Es ist vor allem auch so, weil du ja als Unternehmen, wenn du irgendwie spendest im Jahr, kannst du das ja wieder abschreiben und so. Also weißt du, das hat auch noch steuerliche Vorteile am Ende für dich.
Ja, und deswegen hat es keiner, also ihr hat es einfach keiner abgenommen. Also erstmal, dass das da rausgekommen ist, haben sich schon die Leute schon gedacht, so come on, das ist schon so schlecht, ja. Und dann entschuldigt sie sich und die denken sich so, und selbst die Entschuldigung ist halt einfach auch schon wieder, wie du schon sagst, durchkalkuliert. Und jetzt ist natürlich so, dass viele Firmen, auf dessen ihr Geschäftsmodell basiert, auf Distanz gehen. Ne? Also Coca-Cola möchte nicht mehr mit ihr arbeiten. Sie haben einen bereits abgedrehten Werbespot nicht ausgespielt. Und dieser Werbespot sollte bei einem Schlagerfestival ausgestrahlt werden in Sanremo. Und das ist ein riesiges Festival in Italien. Und das ist übrigens so, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, das ist für Italien in etwa so, als würde Rihanna in den USA bei der Super Bowl Halbzeitshow ganz kurz vorher rausgekegelt werden. Also so krass war das, dass dieser Coca-Cola-Spot oder Chiara Ferragni nicht auf diesem Festival war. Also ein Riesenthema in Italien. Mir war das übrigens überhaupt nicht bewusst, dass sie so groß ist. Aber also in Italien auf jeden Fall the big thing. Und sie hatte in Rom eine Luxusboutique und dann wurde auch irgendwie Betrügerin, also es wurde beschmiert, ne, mit dem Wort Betrügerin. Fans distanzierten sich. Viele Fans halten aber immer noch zu ihr. Und wie gesagt, Coca-Cola und andere Werbepartner legen die Zusammenarbeit aufs Eis. Und jetzt würde ich gerne kurz auf Fabrizio Corona zu sprechen kommen. Ich glaube, Nina, über den wirst du gleich auch nochmal ausführlich sprechen.
Ja.
Aber nur ganz kurz. Fabrizio packt nämlich gerade ordentlich über Chiara und Fedez aus. Das wird Nina aber gleich sagen. Und er hat aber halt eben auch Details über Chiaras andauernden Spendenskandal ausgepackt. Und dass sie halt eben sich ein goldenes Näschen verdient hat, indem sie ihre Fans hintergangen hat. Er zeigt nämlich diese Mails, die belegen, dass Chiara sich bewusst war, dass sie ihre Fans mit dieser Pandoro-Aktion belogen hatte. Und anstatt ihren Fehler zuzugeben, stellte sie nun ihren Ex-Manager Fabio D'Amato als allein Schuldigen dar. Das sagt Fabrizio Corona. Fabrizio Corona erzählt außerdem, dass Chiaras Anwälte ihm natürlich jetzt mit einer Klage drohen, um ihn ruhig zu stellen, aber dass er sich nicht davon beeindrucken lässt. Chiara hat sich dann natürlich auch nochmal gemeldet nach diesem ganzen Skandal in einer italienischen Zeitung. Und sie sagt, sie wollte dieses Video posten für ihre eigene Gutgläubigkeit und um nochmal zu betonen, die ehrlichen Absichten ihres Teams zu zeigen. Sie sagte auch in dem Interview, dass sie 3 Tage lang völlig falsche Berichte gelesen hatte, dass sie immer wieder gelesen hat, dass sie Verbraucher und sogar kranke Kinder betrogen hätte, dass das aber aber überhaupt alles gar nicht stimmt. Sie wäre total erschüttert und sie versucht einfach, das wieder, ja, richtig zu stellen. Und sie sagt auch, sie hätte lange mit sich gehadert mit diesem Entschuldigungsvideo, weil sie halt eben nicht die Opferkarte spielen wollte, was sie am Ende des Tages natürlich dann getan hat. Sie entschuldigt sich mehrmals für das Missverständnis. Sie hat für sich selber den Entschluss gefasst, nie wieder Werbung mit Wohltätigkeitsveranstaltungen zu vermischen. Wow. Damit so etwas halt eben nicht noch einmal vorkommt. Und dann erklärt sie natürlich in dem Interview auch wieder, dass sie diese Millionen Euro spenden möchte. Dann war, was ich halt so krass finde, ist, das fing ja dann schon alles an zu bröckeln. Ihr Imperium, sage ich jetzt mal, hat die ersten großen Risse bekommen. Und während alle über diesen Charity-Skandal sprachen, braute sich halt im Hintergrund noch etwas zusammen, bei ihr privat. Und zwar ihre Ehe ist zerbrochen, auch in dieser Zeit. Und das war das Jahr 2024. Da war das endgültige Eheaus von Chiara und Fedez. Sie geben ganz offiziell ihre Trennung bekannt, nach 8 gemeinsamen Jahren und 2 Kindern. Und Fedez bestätigte damals die Trennung im italienischen Fernsehen unter Tränen in einer TV-Sendung Belve. Oder Belve, wahrscheinlich spricht man es Belve aus, ne, in Italienisch, sprach er ganz offen über den emotionalen Bruch und wirkte dabei halt echt sehr, 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 sehr traurig. Er sagte, es war eine unglaublich schwere Entscheidung, aber es war unausweichlich. Und während er ganz offen über seine Emotionen sprach, schwieg Chiara ganz lange über das Eheaus. Es gab kein Instagram-Post, es gab kein offizielles Statement. Und erst Monate später, als die Trennung schon längst in den Schlagzeilen war, zeigte sie sich erstmals ohne Ehering und bestätigte damit halt indirekt das, was alle schon längst vermutet hatten, dass Ferragnes, diese Mischung der beiden Namen, Geschichte ist. Und kurz darauf wurde die Scheidung dann auch ganz offiziell gemacht. Und es gibt einige Einzelheiten der Scheidung. Und zwar haben sie sich auf folgende Punkte geeinigt. Punkt Nummer 1, es gibt keinen Unterhalt für Chiara. Also ursprünglich forderte sie 20.000 Euro pro Monat. Darauf ließ sich
Sorry, ich muss einfach lachen. Das sind Zahlen, ey, die sind doch einfach, ich kann das gar nicht packen. Vor allem, also ja, klar, Unterhalt, ich meine, das steht ihr zu und da haben die sich bestimmt, aber weißt du, es ist ja nicht so, als hätte sie keine Kohle und dann will sie 20.000 Euro im Monat, okay, komm.
Genau, deswegen hat, also Fedez hat sich auch nicht drauf eingelassen, ne, und hat auch gewonnen, also es gibt keinen Unterhalt für sie. Beide behalten das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder, um sicherzustellen, dass sie sich trotz der Trennung beide Elternteile regelmäßig sehen, also die Kinder die Elternteile regelmäßig sehen. Fedez übernimmt finanzielle Verpflichtungen, und zwar die medizinischen, schulischen und sportlichen Kosten für die Kinder. Das bezahlt schön er, was wahrscheinlich auch sauteuer ist, wenn du auf die teuersten Privatschulen gehst. Und dann haben sie auch eine Regelung für Social Media, und zwar, das fand ich echt überraschend oder bemerkenswert, beide müssen sich gegenseitig um Erlaubnis bitten, bevor sie Fotos der Kinder ins Netz stellen.
Das finde ich gut.
Finde ich auch gut, finde ich mal richtig, also finde ich vernünftig, ne? Bemerkenswert deswegen, weil man natürlich bedenken muss, dass sie halt alles auf Instagram inszeniert haben und jetzt müssen sie sich aber um Erlaubnis bitten. Es gab keine Streitereien ums Vermögen. Unternehmen und Vermögen wurden bereits im Vorfeld geregelt, sodass es hier einfach keinen offenen Streit gab. Also man kann sagen, dass die Scheidung eigentlich ziemlich bis dahin, muss man wirklich sagen, bis dahin, alles gut über die Bühne gegangen ist. Also wir fassen kurz zusammen. Der Aufstieg, dann Chiaras Pandoro-Skandal. Natürlich hat sie da beruflich total drunter gelitten. In der gleichen Zeit ist ihre Ehe gescheitert. Aber bis dahin dachte man so, naja gut, der eine Skandal war sehr, sehr öffentlich. Aber die Scheidung war dann doch sehr privat. Und das haben die gut geregelt. Und jetzt kehrt Ruhe ein. Und wenn ihr denkt, dass das so ist, dann habt ihr euch getäuscht. Weil jetzt kam wirklich, wir beobachten diesen Fall ja schon länger und wir hatten auch schon häufiger mal überlegt, sollen wir den mal machen mit dem Pandoro-Skandal? Uns war der Fall aber nicht groß genug für eine Folge und jetzt ist er groß genug, weil, überlegt euch mal folgendes Szenario, was wäre, wenn nicht nur ihre Marke, sondern auch ihre ganze Ehe und ihr perfekt inszeniertes Leben und ihr perfekt inszenierte Fassade alles ein Fake gewesen wäre? Weil wahrscheinlich genau das sich jetzt herausgestellt hat, wie die liebe Nina uns jetzt gleich verraten wird.
Ja, ich habe es ja eben schon gesagt und angeteased, es ist nicht alles Gold, was glänzt und hinter den Kulissen passierte sehr, sehr, sehr viel. Und man kann sagen, das ist schon krass. Also als ich mir das alles reingezogen habe, ich habe wirklich wortwörtlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, um Gottes Willen, das wünscht man seinem engsten Feind nicht, was da passiert ist. Aber fangen wir auch da wieder von vorne an. Es kamen jetzt wirklich Details über die komplette Beziehung und über die Ehe ans Licht. Und das lag vor allem an einem Menschen, Boulevardjournalist Fabrizio Corona. Den hat Freddy ja eben schon erwähnt. Das ist ein Gossip-Journalist, Fußballjournalist aus Italien, der, muss man sagen, auch selbst nicht ganz so skandalfrei ist. Also der saß schon mal im Gefängnis, unter anderem, weil er Politikerinnen, Sportlerinnen und Prominente mit Fotos erpresst hat und verschiedene Delikte wie Korruption, betrügerischer Bankrott, Erpressung und Verstöße gegen Sicherheitsauflagen gehen auch auf sein Konto.
Aha.
Der kommt aus Sizilien.
Also ein sehr glaubwürdiger Kumpel, ja.
Also der ist schon in Italien, der ist schon ein großer Name irgendwo. Ich glaube tatsächlich, dass die Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, eher dafür sprechen, dass er halt von nichts zurückschreckt, ne? Also der ist tatsächlich so, okay, bam. So, und es wirkt so ein bisschen, also der konzentriert sich vor allem beruflich auf Klatsch und Skandale. Das ist auch heute irgendwie einfach sein absolutes Spezialgebiet, das merkt man ja auch. Er, ja, ist so ein bisschen König der Paparazzi, könnte man fast sagen, ne? Also der weiß schon, wo er seine Nase reinstecken muss, damit da irgendwie der etwas entdeckt, so. Und er hat sich so ein bisschen diese zwei Chiara und Fedez so ein bisschen jetzt zur Zielscheibe gemacht und droppt da eine Sache nach der nächsten, ne? Er gibt also an, um das jetzt mal konkret zu machen, dass er die Gründe für die Trennung der beiden weiß. Ihm zufolge habe Fedez seine Ex-Frau ausgerechnet am gemeinsamen Hochzeitstag für eine Affäre verlassen wollen. Die gesamte Ehe über soll er Chiara betrogen haben. Das war so die Bombe, die der gedroppt hat und die platzte natürlich sowas von dermaßen laut. Das ganze Netz war voll damit. Ich habe ein Video gesehen, das war so episch, von einem Fan wahrscheinlich, die weinte in die Kamera, das war bei TikTok, weinte in die Kamera. Im Hintergrund sah man Fotos von der Hochzeit, die sich abspielten, mit einem Song hinterlegt von Taylor Swift. Ich weiß nicht, ob du den kennst, The Smallest Man Who Ever Lived. Das ist so ein Lied über eigentlich so einen richtig lone Typ, der nach vorne hin alles irgendwie immer cool machen will und so. Und am Ende ist er halt einfach ein kleiner Wurm. Also so ein typischer Taylor Swift Breakup-Song. Und das bezogen sie dann eben auf Fedez so ein bisschen, ne? Also der ist halt der kleinste Mann, der jemals gelebt hat, weil er halt eben am Tag der Hochzeit, so sagt man, mit seiner Affäre telefoniert haben soll und tatsächlich gesagt haben soll, wenn du mir jetzt sagst, dass du mich liebst und dass du mit mir zusammen sein willst, so ungefähr, dann heirate ich nicht, dann gehe ich jetzt am Tag darauf.
Er wollte sie vorm Altar stehen lassen?
So ungefähr, ja. Also, ja. Also, das ist die Aussage von Fabrizio Corona. Das machte natürlich einfach, ja, es war krass. Also, es ging los und alle Welt war quasi, oder alle Social-Media-Welt war entsetzt. Und dann hat sich Chiara natürlich irgendwie, die musste sich dann irgendwie zu Wort melden. Na klar, also das war, glaube ich, unausweichlich für sie. Hat sie dann auch getan via Insta-Story und erzählt halt, dass einen Tag vor Weihnachten im letzten Jahr Fedez sie angerufen habe. Also, ne, wir erinnern uns, da waren sie schon getrennt. Sie angerufen habe und zugegeben habe, dass er seit 2017 eine Geliebte hatte und sagt dann, Zitat, er hat mir gesagt, dass er wenige Tage vor unserer Hochzeit darüber nachdachte, mich nicht zu heiraten, aber nicht wusste, wie er öffentlich einen Rückzieher machen kann. So, das sagt sie halt. Also alles in so einem geschriebenen Post, ne, in so einer geschriebenen Story. Ich habe geschwiegen, weil ich die Seiten umblättern wollte, ohne über den Schmerz zu grübeln, den ich erlitten hatte. Und weil ich zwei Kinder habe, die alles hören werden, was ihre Eltern übereinander sagen und unter bestimmten Aussagen leiden werden. Das finde ich gut, ne? Also, dass die da jetzt keine öffentliche Schlammschlacht irgendwie gestartet hat. Und sie sagt dann aber auch, oder sie schreibt vielmehr, dass die Ehe für sie immer echt gewesen sei, dass es nie irgendwie eine offene Ehe gewesen wäre, ne? Also, dass sie hätten andere Partner haben können und so. Und dass sie sich für sich eigentlich immer nur die wahre Liebe gewünscht hat, so ein bisschen. Und dann sagt sie noch, dass sie Fedez die ganzen 7 Jahre geliebt hat, obwohl es viele Gründe gegeben hätte, ihn aufzugeben. Und schreibt dann, ich habe Situationen unterstützt, in denen ich einer Freundin gesagt hätte, lass das nicht zu. Aber für mich war die Liebe genau das, sich opfern, sagt sie halt.
Also warte mal kurz, die waren 7 Jahre lang verheiratet und er hat sie die ganze Ehe lang betrogen.
So vermutet man jetzt. Man weiß halt nicht so genau, ne, wann war Anfang, wann war Ende dieser Affäre. Ist, ja. Ne? Also das ist halt schwierig zu sagen, weil du merkst ja schon, der Journalist sagt halt eben, am Tag der Hochzeit wollte er sie am Altar stehen lassen. Sie sagt, er hatte einige Tage vorher darüber nachgedacht und ihr das gesagt. Mhm. Aber Fakt ist ja tatsächlich, dass sie das am Tag, also an dem Tag der Hochzeit wusste sie, dass er eigentlich eine andere hat. Weißt du, was ich meine? Die haben geheiratet, obwohl sie von der Affäre wusste.
Nee.
Ach Quatsch, er hat ihr das später erzählt. So, jetzt bin ich selber.
Genau, er hat ihr das später erzählt. Das heißt ja, genau, er hat ihr das erst später erzählt, aber das muss man ja auch mal überlegen, dass, wenn man sich die Fotos mal anschaut von dieser Hochzeit, ne, sie, wie glücklich er auch aussieht, vermeintlich. Boah, das ist so, sowas geht mir nicht in den Kopf. Und dann hat er ein paar Stunden vorher, wollte durchbrennen und wollte wegrennen von seinem Sohn und von seiner Frau. Dann zieht er es durch, kriegt mit ihr noch ein Kind, hat weiterhin eine Affäre.
Ist krass, also, ne? Ja, ist das total krass.
Kannst du dir nicht ausdenken, eigentlich, so heftig ist das, ne? Und natürlich, auch Faddis hat sich natürlich dann zu Wort gemeldet, weil klar, also diese Vorwürfe stehen im Raum gegen ihn. Er bestreitet, dass er sie am Tag der Trauung verlassen wollte, so wie es eben Fabrizio Corona behauptet, und äußert sich dann ebenfalls in einer Insta-Story über Chiara und sagt, sie wird für mich immer wichtig sein, weil sie die Mutter meiner Kinder ist. Und über die Affäre schreibt er, ich habe Angelica, wie auch immer man es jetzt italienisch ausspricht, ein paar Monate vor der Hochzeit kennengelernt. Danach wollten wir beide uns auf unsere jeweiligen Leben konzentrieren. Und sagt dann auch, er habe Chiara aus Überzeugung geheiratet und sie geliebt. Erst in einer späteren Phase, als die Ehe bereits in einer tiefen Krise steckte, habe er wieder Kontakt zu Angelica aufgenommen. Er räumt dann ein, in dieser Zeit persönliche Schwierigkeiten auch gehabt zu haben, betonte jedoch, dass es keinen vorsätzlichen Plan gegeben habe. Also er relativiert das so ein bisschen, sag ich mal, und sagt ja gerade, ne, um da deine Frage vielleicht auch so ein bisschen zu beantworten oder in seinen Worten zu beantworten, er hatte nicht die komplette Ehe oder die komplette Beziehung lang dieser Affäre mit der anderen Frau. Aber was am Ende wirklich die Wahrheit ist, wissen wir nicht.
Sie war wahrscheinlich immer da.
Ja.
Irgendwie, ja. Ne? Also er sagt, er hat sie kurz vor der Ehe kennengelernt, vor der Hochzeit kennengelernt, war wahrscheinlich head over heels verknallt. Hat an allem gezweifelt, hat überlegt, oh Gott, sag mir jetzt, mache ich einen Fehler, soll ich zu dir, soll ich damit durchgehen? Dann hat sie gesagt, nee, du machst das jetzt. Ja, vielleicht hatten sie dann auch erstmal keinen Kontakt und dann sind sie sich wieder über den Weg gelaufen. Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, sind sie denn jetzt zusammen, die beiden?
Also nicht offiziell, warte, das kann ich dir gleich auf jeden Fall noch mehr zu sagen. Erstmal ist es so, dass er, um da nochmal den Bogen quasi zu schließen, dieses Sanremo-Festival, was du eben erwähnt hast, Fredi, da ist er auch aufgetreten. Das war jetzt Mitte Januar, ne? Und das ist, wie du gesagt hast, ein Riesendeal in Italien. Und da hat er einen neuen Song, Battito, zu Deutsch ist das Herzschlag, hat er performt oder gerappt und da singt er über emotionalen Schmerz, mentale Probleme und eine toxische Beziehung. Und natürlich beziehen das jetzt viele auf eben die Beziehung zu Chiara und so und dass er da eben seine Trennung verarbeitet. Ne? Also who knows, ob das jetzt wirklich der Fall ist. Aber gut, es kann natürlich auch irgendwie kein Zufall sein. Jetzt geht es darum, dass die Ehe der beiden, oder es wird viel spekuliert, dass es halt alles nur so ein Business Arrangement gewesen sein soll. Ne? Vor allem gibt es auch Gerüchte, dass Faddis das alles initiiert haben soll, dass er mit Fabrizio Corona zusammenarbeitet, um Chiara zu Fall zu bringen. Also das sind jetzt auch so Theorien, die gerade rumwabert. Dazu hat sich Fabrizio geäußert jetzt auch und sagt halt eben, ich habe seit 5 oder 6 Tagen nichts von ihm, also von Faddis, gehört, weil es ihm nicht gut geht. Nach der Veröffentlichung über den Fremdgeh-Skandal hat der Faddis Fabrizio angerufen und zu sich nach Hause bestellt, um mit ihm zu reden. Und dann sagt Fabrizio ihm, ich musste durch den Hintereingang, damit mich niemand sieht und glaubt, dass wir Komplizen sind. Er fand dann Faddis in einer dunklen Höhle, also in einem dunklen Raum vor. Der war wohl unter einer Decke verärgert und hat dann irgendwie angefangen zu weinen tatsächlich. Und dann spielt Corona, also Fabrizio Corona, eine Sprachnachricht ab, in der man hört, wie Faddis ihn bittet, die Episode über Chiaras Affäre nicht zu bringen, nicht zu veröffentlichen.
Ja, pass auf, das kommt nämlich jetzt
auch, weil auf einmal kam raus, dass sie auch die komplette Zeit Affären gehabt haben soll. Aber um das einmal zu sagen, also er wollte sozusagen Chiara schützen, so ein bisschen. Da war jetzt auf einmal er derjenige, der eine Affäre gehabt haben soll, das stand schon in der Öffentlichkeit. Und dann war klar, es wird noch eine Veröffentlichung geben und das wollte er verhindern. Ne? Das finde ich schon auch irgendwie stark, dass er gesagt hat, bitte das nicht machen. Ja, und dann hat Fabrizio Corona gesagt, okay, eigentlich hat er dem das versprochen, das nicht zu machen. Aber gut, er wäre... Ja klar, hat er drauf gedacht, nee, es ist ja auch fair, dass man auch das veröffentlicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir nämlich dazu. Chiara wohl auch. Also nicht nur Faddis soll eine Affäre gehabt haben, auch Chiara. Und zwar mehrere. Unter anderem mit dem Musiker Achille, es tut mir so leid, mein Italienisch ist miserabel, Achille Lauro. Ihn soll sie durch Faddis kennengelernt haben, die beiden Männer, der ist nämlich auch Rapper oder Musiker halt. Die beiden Männer haben einen gemeinsamen Song mal aufgenommen und deswegen haben die viel Zeit miteinander verbracht und alle waren auch zusammen mal im Urlaub und so. Und da sagt Corona eben dazu, Faddis und Chiara sind in den letzten Jahren nie alleine verreist, sondern es war immer irgendwie in Gruppen. Und eben auch in dieser Gruppe war eben auch Achille. Und eines Abends, als Faddis nicht dabei war, hätten Chiara und der Drogen genommen und dann was miteinander gehabt. Und Faddis hat dann davon erfahren, weil er Nachrichten auf dem Telefon von Chiara gefunden hat. Und Fabrizio Corona sagt, das hat Faddis ihm wohl selbst erzählt. Und Chiara hätte dann die Affäre auch nach der Trennung quasi von Faddis also dann zugegeben. So. Und dann war da nicht nur er, sondern auch noch ein weiterer Herr, der Diego Nasca heißt. Laut Corona hätte Chiara mit dem Sänger, also auch, es ist alles irgendwie ein Geklügel. Ja,
Musiker.
Dasselbe.
Sie hatten
Beuteschema. Dasselbe
ich zitiere, sexuelle Feuer gehabt, das sie auch mit Akile hatte. Bei einer Party von einem anderen Rapper sei es zu einer Schlägerei zwischen Diego und Fedez gekommen, denn Fedez hat dann auch von dieser Affäre halt eben erfahren. Und es gibt noch einen weiteren Namen, der irgendwie im Internet rumwabert, den habe ich jetzt aber nicht aufgeschrieben. Ich weiß ihn jetzt gerade auch aus dem Kopf nicht. Also diese zwei plus noch ein anderer, das ist alles irgendwie so eine Mischproke, sag ich mal. Und jetzt, ganz aktuell, um eben deine Frage auch noch zu beantworten, Fredi, ob die Affäre von Fedez weiterlangt, das weiß man halt nicht, weil er jetzt nicht sich irgendwie dazu geäußert hat. Aber Chiara zum Beispiel hat einen neuen, ganz offiziell. Und mit dem hat sie sich jetzt auch ganz aktuell gezeigt in der Öffentlichkeit und auch sich dazu geäußert. Sie sagt, ich habe eine Beziehung, ich bin sehr, sehr glücklich. Es ist das Beste, was mir in diesem Jahr passiert ist. Und ich hoffe, dass wir so weitermachen werden.
In diesem Jahr 2025, in den ersten zwei Monaten, meinst du? Ja. Sorry, ich bin aber auch gehässig heute. Ja, was ist das denn für eine toxische Beziehung? Also ich habe eben mal gerade, als wir in diese Folge gestartet sind, war für mich Fedez der Böse, was die Ehe angeht, weil ich finde dieses am Altar stehen lassen wollen und dann noch die Affäre anrufen und dann noch da so das durchzuziehen und zu heiraten mit dem Wissen, dass man vor wenigen Stunden noch mit der Affäre telefoniert hat, egal, das hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Aber man muss ja jetzt wirklich sagen, dass die Beziehung von den beiden einfach hochtoxisch war und jetzt finde ich schon, dass man sich fragen kann, okay, wenn die waren zusammen, die waren verheiratet, hatten beide offensichtlich Affären mit anderen, von denen sie wussten oder auch nicht wussten, was war deren Motivation, zusammenzubleiben? Und da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass deren Image, deren Marke, das hält dich halt auch zusammen, weil ich glaube, da musst du überlegst dir das wirklich 10-mal. Verlässt man sich, weil man so zusammengewachsen ist als Brand und man ja auch einfach eine gewisse berufliche Abhängigkeit voneinander hat und ob man auf die Millionen verzichten will, nur um mit jemand anderem zusammen zu sein, ne? Und da kann ich mir auch echt vorstellen, dass man sich das über die Jahre fragt und man häufig sagt, nee, wir halten diese Fassade aufrecht für die Öffentlichkeit. Um halt weiter abzukehren.
Ich will gar nicht wissen, wie oft das passiert, ne? Wie oft das passiert in so Konstellationen, wenn die Leute irgendwie, sag ich mal, mit ihrer Person und der Öffentlichkeit Geld verdienen. Weil, und das ist ja das, was wir auch schon so oft irgendwie diskutiert haben hier in unseren Folgen. Das ist, ich würde für kein Geld der Welt, würde ich das tauschen wollen, dass ich mein Leben so in der Öffentlichkeit trage, dass ich dann nicht frei entscheiden kann. Gerade bei sowas, ne? Das ist, glaube ich, finde ich, die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben triffst. Wen liebst du und mit wem verbringst du deine Zeit? So ungefähr. Und wenn du das nicht machen kannst,
ich meine, du kannst frei entscheiden. Ja, du kannst ja frei entscheiden, aber ich glaube, die sind so abhängig und so verwöhnt von der Kohle, dass sie, ja, dass das nicht die Liebe in dem Fall blind macht.
Ja, ja, genau, aber das meine ich ja, ne? Also ich glaube, das verändert dich halt total. Wenn du dann einmal anfängst und da würde ich mich zum Beispiel selber wahrscheinlich nie von freisprechen können. Ich könnte jetzt so ganz abgeklärt und romantisiert vielleicht sagen, ey, ganz ehrlich, wenn ich das machen würde und ich verdiene damit Geld, dann könnte ich das irgendwie trennen und könnte immer sagen, ne? Aber wenn du weißt, dass jetzt irgendwie das Scheitern der Beziehung dich mehrere Millionen kosten wird, so ungefähr, dann ist das wahrscheinlich einfach nicht mehr so leicht irgendwie. Und das würde ich nie wollen. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich mein Lebensglück von diesem Geld abhängig mache quasi und das selber irgendwann nicht mehr merke.
Nee, das würde ich auch nicht wollen. Aber jetzt mal ein kurzes Beispiel. Stell dir mal vor, unser Podcast wäre Millionen wert, was er nicht ist. Aber stell dir mal vor und wir beide würden uns nicht mehr verstehen. Und du würdest deinen Job aufgeben, ich hätte meinen Job aufgegeben. Das wäre unsere komplette berufliche Sicherheit. Mhm. Würden wir es weiter durchziehen und Happy Face machen? Oh, fuck. Oder würdest du sagen, nee, das Einkommen von 500.000 Euro, darauf verzichte ich jetzt?
Boah, ja, guter Punkt. Der erwischt mich eiskalt. Ich habe keine Antwort drauf. Das Einzige, was ich jetzt gerade überlegen würde, ist, ich glaube, ich würde es wahrscheinlich versuchen durchzuziehen, weil meine Existenz davon abhängt. Aber es würde mich so tief unglücklich machen, dass ich wahrscheinlich irgendwann sagen würde, Junge, ich muss aufhören. Weil dann ist es die Gesundheit, dann ist es irgendwie meine Lebensfreude, weißt du?
Ja, und ich glaube, das ist es auch, weil auch ein Fedez, ich meine, die haben ja alle dann irgendwann diesen krassen Tiefpunkt, dass sie dann auch psychologische Hilfe brauchen, ne? In Depressionen rutschen. Ja, natürlich rutschen sie in Depressionen. Wenn du die ganze Zeit ein Fake-Leben führst oder irgendwas aufrechterhältst, obwohl es dich nicht im Innersten glücklich macht, dann geht man daran irgendwann kaputt und irgendwann kommt dieser Punkt. Früher hat man gesagt, Lügen haben kurze Beine. Wir können ja hier im Podcast sagen, ein Imperium stürzt dann einfach irgendwann zusammen. Irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach nicht mehr haltbar sein wird. Und das war ja jetzt bei den beiden der Fall, ne? Chiara beruflich sowie privat und Fedez natürlich auch. Und bei Chiara geht's ja jetzt sogar nochmal weiter. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass sie, gut, ich freue mich für sie, dass sie sagt, dass sie jetzt wieder total glücklich ist Anfang des Jahres. Aber dieses Jahr 2025 wird für sie natürlich auch nochmal eine Riesenherausforderung. weil ihre Karriere ist ins Wanken geraten, ihre Ehe ist vorbei, ihre Fans sind von ihr enttäuscht, sie hat jetzt von dieser Affäre erfahren, beziehungsweise ich glaube, was für Ciara, vielleicht wusste sie auch davon, was für sie noch viel schlimmer ist, dass das jetzt alles durch die Öffentlichkeit gezogen wird. Und jetzt passiert aber auch noch Folgendes, wegen dem Pandoro-Skandal beginnt am 23. September diesen Jahres in Mailand ein Gerichtsprozess und da stehen bis zu 5 Jahre Haft für Ciara Fagni im Raum. Ja, und das heißt, wenn sie, wir müssen mal gucken, wie das natürlich ausgeht, ne, das Ganze, aber im schlimmsten Fall könnte Ciara für 5 Jahre für diesen Pandoro-Skandal ins Gefängnis gehen.
Boah, das beobachten wir auf jeden Fall, ne, wenn das dann soweit ist, ja. Ich finde das schon spannend.
Bin ich auch wieder gespannt, ob das wirklich passieren wird. I doubt it, ne, also das wird ja jetzt gefordert sozusagen von der Staatsanwaltschaft. Die fordern das ja auch. Und jetzt kommt sie natürlich mit ihren Anwälten. Die haben ja jetzt ein halbes Jahr lang Zeit, sich darauf vorzubereiten oder einen Vergleich auszuhandeln oder wie auch immer. Wir werden das auf jeden Fall irgendwie beobachten, ob sie sich aus diesem Schlamassel herausziehen kann. Was natürlich auch das Ganze mit ihr macht. Ob jetzt, ich finde es auch mal spannend zu sehen, war das jetzt der endgültige Absturz von Ciara Ferragni oder kann sie einfach weitermachen, weil sie so viele Fans hat, die so krass zu ihr halten? Wissen wir nicht. Es gibt einen Marketing-Experte, der hat gesagt, und das finde ich eigentlich ganz spannend, das ist der erste Sturz vom Olymp der Influencer, die gerade Ciara Ferragni, die Krise, die sie gerade durchlebt, also dieses geile das Wort, dieser Sturz vom Olymp. Und das erleben wir gerade. Und ich glaube, dass das sehr ja viele Auswirkungen auch haben wird auf die Influencer-Welt. Wahrscheinlich, tippe ich mal. Aber sagt doch auch gerne, was ihr denkt. Wird Ciara Ferragni sich noch retten können? Oder ist es vielleicht das endgültige aus ihrer Ära? Lasst uns eure Meinung wissen, schreibt uns, diskutiert mit auf Social Media.
Hey, und ob ihr auch noch irgendwie andere Details zu den Trennungsgerüchten beziehungsweise zu den Affärengerüchten irgendwie habt, weil es gibt so viel, ne? Und es gibt so viele Videos, aber wenn man einmal in diese Bubble kommt, dann ist es richtig doll. Also ich bin da jetzt komplett drin, ich verfolge das tatsächlich auch weiter. Aber wenn ihr da noch irgendwas gesehen habt oder so, dann haut das gerne mal raus, weil ich finde das super spannend.
Ja, total. Und sagt auch, glaubt, sie wird ins Gefängnis wandern oder nicht? Let us know. Ihr findet uns natürlich immer auf Dark Secrets, der Podcast auf Instagram oder auch jetzt auf TikTok. Und bei Podimo, ihr hört uns ja eigentlich da, wo ihr uns hört. Das macht gerade gar keinen Sinn, der Satz.
Aber ist egal, ihr hört uns da, wo ihr uns hört, finde ich gut.
Okay, ihr Lieben, also ihr merkt, ich bin mit meinem Latein am Ende. Meine Luft wird auch immer knapper, weil der Bauch immer größer wird. Also von daher, es war uns eine Freude und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder mit einer kurzen Folge.
Bis dann. Tschö.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcast-Agentur an der Alster.